Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nikolaus Bernau ist im Studio. Wir sprechen über Moria. Wohin mit den Flüchtlingen von Moria? Darüber wird seit dem Brand des Lagers sehr viel debattiert, aber auch über eine rasche Nothilfe vor Ort. Viele Flüchtlinge haben ja nicht einmal mehr ein Dach über dem Kopf. Wie sieht so ein Flüchtlingslager aus? Was muss idealerweise so ein Lager leisten und was verhindern? Nikolaus Bernau ist im Studio, habe ich schon begrüßt, unser Architekturkritiker. Das Interessante ist ja, dass gerade jetzt viele Flüchtlinge nicht in ein neues Lager gehen wollen, sondern endlich diese Insel Lesbos Richtung Festland verlassen. Für Sie bedeutet eben Lager bleiben müssen. Dabei steht ein solches Flüchtlingslager doch gerade für eine Übergangslösung.
Ja, im Grundsatz schon, und zwar eigentlich aus der Sicht so ziemlich aller Beteiligten, nämlich der Flüchtlinge, die eben hier aufgefangen werden und aus ihrer Sicht natürlich gerne irgendwann mal weiterreisen wollen in ein Land, in das sie dann eigentlich ankommen können, aber auch aus der Perspektive, sagen wir in diesem Fall, speziellen Falle der griechischen Regierung, aber eigentlich aller Regierungen, die solche Lager einrichten, oder der EU eben in dem Falle, die solche Lager an ihren Außengrenzen einrichtet, weil denen geht es darum, dort zu filtern, wer darf weiterreisen und wer soll möglichst zurückreisen. Das heißt, man braucht solche Punkte an den Grenzen, bei denen einfach die Kontrolle stattfindet. Aber es sollen ganz klar Projekte und Orte sein, die provisorisch sind. Die Journalistin Franziska Grillmeier hat das im Telefongespräch mit mir ganz wunderbar ausgedrückt. Sie hat gesagt, es ist eine Architektur der Abschreckung. Man soll hier gar nicht hin. Und auch die UNO hat jetzt gerade mitgeteilt, sie will auf keinen Fall, dass Moria wieder richtig aufgebaut wird als stabiles Lager.
In diesem abgebrannten Lager Moria haben die Geflüchteten ja inzwischen auch mehrere Jahre verbracht. Und doch war das ja alles andere als auf Dauerhaftigkeit angelegt.
Ja, das war ja ursprünglich schlichtweg eine Militärkaserne mit einer technischen Infrastruktur für etwa 2000 Leute. Also viel, viel kleiner als das, was dann dort entstanden ist. Nämlich ein Ort mit 20.000 Menschen teilweise. Auch mit einer technischen Infrastruktur, die eben nur für 2000 Leute angelegt war und nicht für 20.000. Also von Zu- und Abwasser und Müllversorgung und geordneten Wegen. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, wenn man unheimlich viele Leute auf einem Haufen hat, die müssen wissen, wo sie langlaufen können, dass sie nicht einfach ständig quasi über Zeltstühle stolpern. Das klingt jetzt erstmal vollkommen banal, ist aber eine ganz wichtige Angelegenheit. Und das gab es dort eben offensichtlich alles überhaupt gar nicht, sondern das Einzige, was dort an befestigten Orten oder an festen Häusern stand oder bis heute ja auch steht, sind eben die ehemaligen Militärkasernen. Und ansonsten gab es da, was auch Franziska Grimmer ja nochmal bestätigt hat, gab es wirklich nur Zelte und Zeltplanen vor allem, die in den irrwitzigsten Kombinationen benutzt wurden, teilweise einfach an den Ölbäumen aufgehängt wurden.
Hat man ja auch in den Fernsehbildern in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Also kein Vorbild, ja. Frage liegt natürlich nahe, wie macht man es besser? Welche Erkenntnisse hat man denn so aus den Flüchtlingslagern, die teilweise Jahre oder sogar Jahrzehnte bestehen?
Ja, man hat einfach inzwischen eine riesige Erfahrung gewonnen, beispielsweise aus der jetzt ziemlich genau 100 Jahre zurückliegenden Vertreibung der Griechen oder der orthodoxen Christen, wenn man es genau nimmt, aus Anatolien und aus Kleinasien und der muslimischen Kreta und Thrakier aus dem heutigen Griechenland, wo eben dann plötzlich unglaubliche Menschenmengen sich bewegt haben. Und man musste sich auch fragen, wie bringen wir die unter? Und Griechenland hat sich damals und übrigens auch die Türkei haben sich entschlossen, erstmal bringen wir die Leute in den Wohnungen der Leute unter, die wir gerade vertrieben haben. Das war die eine Lösung. Und die andere war, wir bauen innerhalb von kürzester Zeit möglichst große neue Stadtviertel, die dann bis heute übrigens sehr gut zu erkennen sind, weil sie haben immer noch die Namen dieser alten Orte, aus denen die Leute gekommen sind. Aber die Leute wurden in dem Sinne zwangsassimiliert und zwangsintegriert. Das war übrigens auch der Weg, den Deutschland gewählt hat nach 1945 mit dieser riesigen Welle von 12 Millionen Flüchtlingen, die in ein völlig zerstörtes Land gereist sind oder reisen mussten, und die wurden eben auch zwangsassimiliert, indem man sie verteilt hat über das ganze Land. Und man hat eben keine Flüchtlingsstädte zugelassen, Also man hat Vororte gebaut, da durften dann auch aus sentimentalen Gründen mal ein paar Städte umbenannt werden. Es gab dann auch Folklore-Festivals und alles Mögliche. Aber es gab eben nie die Möglichkeit für die Flüchtlinge, sich abzugrenzen und eine eigene Gesellschaft aufzubauen. Und das ist der ganz, ganz große Unterschied zum Beispiel zu den Lagern in Palästina, die nach 1948 entstanden sind und die Sie gerade erwähnt haben. Das sind Lager, die sind bis heute stabil. Die wurden damals im Grundriss angelegt. Damals wurden auch Grundstücke zugeteilt den Flüchtlingen, die vor der israelischen Armee geflohen sind, nach Westjordanland, nach Jordanien, nach Libanon. Die haben Grundstücke bekommen und diese Grundstücke wurden hochbebaut, ohne dass sich irgendwie die technische Struktur verändert hat. Und das ist das zentrale Problem bis heute der ganzen Flüchtlingsgeschichte, auch innerhalb des Palästina-Konflikts, dass eben diese Leute niemals eine richtige Stadt bekommen haben, aber andererseits immer in so einer Zwischensituation leben mussten. Also auch nicht die Rechte haben zum Beispiel, die mit einer Stadt immer verbunden ist und die Chance natürlich auf sozialen Aufstieg.
Also man könnte jetzt positiv sagen, Städtebau von unten, ja?
Das ist ja positiv sehr bedingt. Es ist eigentlich nämlich negativ. Es ist Städtebau von unten tatsächlich. Also man hat sich irgendwie arrangiert und irgendwie gebaut. Aber letztlich sind diese Sachen immer zum Nachteil der Bewohner ausgegangen. Das zeigt inzwischen riesige Mengen von Forschungen, die in den letzten 20, 30 Jahren entstanden sind. Übrigens gerade von israelischen Forschern aus der besatzungskritischen Seite heraus. Und es hat sich eben gezeigt, dass diese Siedlungen vor allem dazu dienen, die Macht derjenigen zu befestigen, die davon profitieren, dass es den Konflikt weiter gibt. Zum Beispiel im speziellen Falle der Fatah oder der PLO oder der Hamas oder auch der israelischen Rechtsreaktionäre. Die alle profitieren ja davon, dass es diese Lager dort weiter gibt. Aber die Menschen selber profitieren eben überhaupt nicht davon, dass diese ganzen Sachen stabil geworden sind, weil sie keinen neuen Rechtsrahmen aufgebaut haben.
So eine Verstetigung des Temporären gibt es ja ganz oft zum Vor- oder Nachteil der Lagerbewohner. Die wissen ja, man könnte jetzt sagen, vielleicht am besten, wie sie sich organisieren. Also sind daraus auch schon gute Dinge entstanden, Strukturen.
Das ist oft so eine Perspektive, die man gerade aus dem Westen sehr, sehr viel liest. Nach dem, was man in den Berichten der UNO lesen kann, auch in den Berichten aus dem Deutschen Flüchtlingswerk etc., ist es genau das Gegenteil. Die Leute haben gar nicht die Macht, die haben gar nicht die Zeit, sie haben auch nicht die Energie, sich selbst zu organisieren, sondern sie sind darauf angewiesen, dass es andere tun. Wenn es eben nicht eine übergeordnete Institution tut, dann wenden sie sich an die Clan-Chefs oder an irgendwelche Macker, die sonst irgendwo vorhanden sind. Während ein geordnetes Lager sieht interessanterweise, und das ist der formale Aspekt, sieht eben auch ordentlich aus. Das sieht aus wie so eine römische Legionärstadt mit geraden Straßen, mit genauen Orten. Wo gibt es Wasser? Wo kann man kochen? Wo haben Frauen und Kinder und Alte ihren Platz? Und zwar ihren geschützten Platz. Wo darf man wohnen? Wo darf man schlafen? Etc. Das hat sowas Militärisches, das Ganze. Aber Militärisches ist eben auch die Zusicherung von Räumen und damit auch die Zusicherung von Sicherheit. Und Sicherheit ist ein ganz zentraler Aspekt.
Und was kann man lernen daraus? Also heißt es, man muss feste Strukturen vorgeben oder feste Lager bauen?
Man muss im Grunde genommen in diesem Zwischenbereich bleiben, was die UNO eben auch gesagt hat. Man muss Ordnung schaffen, das ist ganz wichtig, weil Ordnung ist Sicherheit für die Menschen. Und die brauchen Sicherheit, um anzukommen und um sich auch zum Beispiel zu überlegen, wie soll ihre Zukunft denn jetzt wirklich aussehen? Das ist das eine. Dazu dienen dann eben doch provisorische Bauten, wie aus Holz, ja, wie man unendlich viel oft inzwischen entworfen hat. Also zusammenklappbare Gebäude gibt es ja, Zeltkonstruktionen, die sehr, sehr leicht sind, aber trotzdem eben sicher aussehen. Und ganz klar eine Ordnungsstruktur in der städtebaulichen Anlage und auch in der Architektur auf der einen Seite. Aber eben keine Verfestigung der ganzen Anlage zu einer eigenen Stadt, weil die wirkt auf lange Frist einfach nur destruktiv.
Über den Bau von Flüchtlingslagern sprach ich mit dem Architekturkritiker Nikolaus Bernau.